Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Schlag gern mit mir den ersten Korintherbrief auf, das erste Kapitel. Wir hören dort auf die Verse 18 bis 29. Erster Korinther 1 ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, unterschätzte Mittel sind in der Geschichte der Menschheit keine Seltenheit gewesen. Ja, immer wieder haben Menschen unscheinbare, augenscheinlich schwache Dinge benutzt, um Großartiges zu erreichen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Krieg um Troja. Ja, die Griechen haben die Stadt Troja für 10 Jahre belagert. Aber sie haben es einfach nicht geschafft, die Stadt einzunehmen. Und dann kommt Odysseus auf diese großartige Idee. Naja, wenn unsere besten Waffen, wenn unsere stärksten Männer, wenn die klügste Taktik, ja, wenn all das nicht weiterhilft, dann nehmen wir doch mal den absurden Weg. Ja, warum nehmen wir nicht einfach den Weg, der nach außen unterschätzt wird? Der geradezu lächerlich wirkt. Vielleicht funktioniert der ja besser. Er kommt auf die Idee, den Trojanern ein Geschenk zu machen. Und das ist in einem Krieg ein ziemlich lächerliches Angebot. Aber es funktioniert. Das augenscheinlich Schwache, das Unterschätzte wird zur Stärke. Die Trojaner merken das erst, als dieses riesige Holzpferd schon in der Mitte der Stadt war. Als die Griechen den Krieg schon gewonnen hatten. Und ähnliche Vorkommnisse wie hier in Troja kennen wir auch aus der Bibel. David und Goliath. Ja, David kämpft mit einer kleinen Steinschleuder gegen diesen schwer bewaffneten Riesen. Jeder Soldat, jeder Mensch in ganz Israel würde ihm davon abraten. Ja, David, es ergibt doch keinen Sinn, ohne Schwert und ohne Schild, nur mit dieser Steinschleuder gegen den besten Kämpfer der Gegner zu kämpfen. Aber das schwache Mittel wird zum starken Mittel. Das unterschätzte Mittel offenbart seine ganze Kraft. Und genau mit solchen unterschätzten, unscheinbaren Mitteln baut Gott seine Gemeinde hier und heute. Das lesen wir im ersten Korintherbrief. Und deshalb lautet das Thema heute Morgen, Gott baut seine Gemeinde mit unterschätzten Mitteln. Zum Ersten, damit seine Weisheit groß wird. Zum Zweiten, damit du glaubst. Und zum Dritten, damit seine Ehre groß wird. Wenn wir einmal unser ganz allgemeines Gemeindeleben anschauen, dann sehen wir, dass es ziemlich normal ist. Es passiert nichts Außergewöhnliches. Am Sonntag haben wir einen Gottesdienst, der besteht zum großen Teil aus der Predigt. Unter der Woche haben wir die ein oder andere Veranstaltung, aber auch das ist nicht wirklich besonders. Und in dieser Normalität werden wir schnell blind dafür, dass Gott in der Gemeinde wirkt. Wir vergessen vor lauter Normalität, dass Gott es ist, der die Gemeinde baut. Auch wenn wir in einer gewissen Weise Anteil haben und mitbauen, mitwirken dürfen, dürfen wir nicht vergessen, dass Gott der Baumeister ist und dass wir die Helfer sind, dass wir auf die Anweisungen von Gott warten und sie dann umsetzen. Ja, wir sehen das hier in diesem Abschnitt immer wieder. Gott ist es, der sich sein Volk erwählt hat. Das sind die Verse 24, 27 und auch 28. Vers 20 zeigt uns, er bestimmt, was Weisheit und Torheit ist. Es ist seine Gotteskraft, Vers 18, die in der Verkündigung wirkt. Und trotzdem sind wir nicht unbeteiligt und verkündigen Christus, wie es Vers 23 sagt. Gott benutzt bewusst Mittel, um seine Gemeinde zu bauen. Mittel, die auf den ersten Blick lächerlich wirken. Und warum macht er das? Damit seine Weisheit sichtbar wird. Diese Verse, die wir gerade eben gelesen haben, die sprechen eine Erfahrung an, die du wahrscheinlich auch schon mal gemacht hast. Du redest mit Nichtchristen, ihr kommt auf das Evangelium zu sprechen und sie reagieren nicht so, wie du es erwartet hast. Ja, du sprichst mit einem Freund, mit einem Arbeitskollegen, mit jemand aus seiner Familie, erklärst ihm die frohe Botschaft und anstatt, dass er sie dankbar annimmt, mit Glauben reagiert, reagiert er mit Unverständnis. Ja, wie kann man sowas glauben? Das ist doch völlig absurd. Diese Reaktion, die wir immer wieder erleben, das ist keine Reaktion des 21. Jahrhunderts. Nein, das ist eine Reaktion, die so alt ist wie die Botschaft selbst. Auch damals war es so, dass die Nichtchristen mit Unverständnis auf die Botschaft geantwortet haben. Auch damals hielten sie die Botschaft für absurd, für dumm, für lächerlich. Ja, Vers 22. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Ja, die Juden wollten Spektakel. Sie wollten ein göttliches Zeichen. Und seit 100 Jahren warteten sie auf diesen Messias. In ihrer Vorstellung ein großer, mächtiger König. Jemand, der sie von der Besatzung der Römer befreien würde. Ein starker Feldherr, der die Kriege für sie kämpfen würde und der sie auch gewinnen würde. Der Messias war in ihrer Vorstellung eine mächtige, eine bedeutende Person. Und ihr würde man diese Bedeutung, so sagten es die Juden, von weitem ansehen. Er war eben ein deutliches Wunder Gottes. An ihm würde man Gottes Kraft endlich in der Fülle sehen können. Jeder würde sehen, das ist der Retter, auf den wir so lange gewartet haben. Das Problem, der Messias, auf den die Juden gewartet haben, der kam nicht auf diese Weise. Er kam nicht als König im Palast, er wurde im Stall geboren. Er hat nicht mit militärischer Kraft gekämpft. Er hat kein irdisches Reich aufgebaut. Ja, er tat viele Wunder. Bei dem größten Wunder, an das wir an Ostern denken, stirbt er am Kreuz und steht wieder auf. Das ist zwar super spektakulär, aber das ist so gar nicht das, was die Juden in ihrer Vorstellung erdacht hatten. Sie wollten Spektakel nach ihren eigenen menschlichen Vorstellungen. Und auch die Griechen hatten andere Vorstellungen. Sie wollten Weisheit. Man könnte auch sagen, sie suchten die atemberaubende Logik. Ja, sie wollten was Neues lernen, weil schließlich waren auch die Griechen genau dafür bekannt. Sie waren die Denker, die Erfinder, die, auf die unsere mathematischen Erkenntnisse von heute zurückgehen. Die, die mit ihren Philosophen ganz vorne am Puls der Zeit waren. Die, die eigentlich immer eine Antwort hatten, wenn du ihnen eine Frage gestellt hast, weil sie wirklich Bescheid wussten. Und dann kommt da dieser Zimmermann aus Israel, stirbt an einem Kreuz und ihr erzählt mir, das ist was Besonderes? Das ist doch viel zu einfach. Nein, die Griechen wollten logische Argumente und die Juden wollten Spektakel. Und was diese beiden verbindet, ist die vermeintliche Weisheit. Ja, auch wenn sich diese Weisheit unterschiedlich zeigt, Dasselbe steckt dahinter, nämlich die Haltung, ich weiß selbst Bescheid, ich brauche Gott nicht. Diese Weisheit, dieser Verstand ist nur oberflächlich. Ja, diese Weisheit, diese Erwartungen klingen vielleicht gut, sie sehen gut aus, aber es ist keine Weisheit, die Bestand hat. Ihr kennt vielleicht die Aussage, das ist nicht gut gealtert. Wenn jemand trifft eine Prognose über die Zukunft, ja, zum Beispiel der Werbespruch der Titanic, die Titanic ist unsinkbar, und dann, nachdem dieses prognostizierte Ereignis eintraf, blicken wir zurück und ziehen Bilanz. Und dann stellen wir ziemlich schnell fest, die Prognose hat nicht ganz gestimmt. Sie ist nicht gut gealtert. Die Titanic ist nämlich sinkbar. Ja, sie ist sogar bei der ersten Fahrt gesunken. Als die Person, die diesen Werbespruch aber ausgedacht hat, diese Prognose gewagt hat, da klang sie ziemlich gut. Ja, die Argumente schienen alle auf ihrer Seite zu sein. Die Titanic war ein modernes Schiff. Es gab keine Erwartung, dass dieses Schiff sinken wird. Aber gleichzeitig hat eben diese Realität was anderes gezeigt. Und genau so ist es mit unserer menschlichen Weisheit. Auf den ersten Blick sieht sie gut aus. Ja, die Argumente der Griechen scheinen überzeugend zu sein. Das Spektakel, auf das die Juden gewartet haben, das war wirklich vielversprechend. Aber dann kommt mit Vers 20 die Realität. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Ja, Gott hat ihre scheinbare Weisheit entlarvt. Wir Menschen, wir denken immer wieder, dass wir weise, verständig oder gebildet sind. Wir denken, dass wir den Dreh raus haben, dass wir jetzt wirklich wissen, wie das Leben funktioniert. Aber am Ende ist genau diese Weisheit unser Problem, weil es keine Weisheit ist, sondern Torheit. Und weil es eine Torheit ist, die uns den Blick auf Gott versperrt. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte. Vers 21. Ja, unsere falschen Vorstellungen, unsere Möchtegern-Weisheit hält uns von Gott ab. Und deshalb unterschätzen wir sein Evangelium und seine Mittel, mit denen er die Gemeinde baut. Und das ist heute nicht anders als damals bei den Griechen und bei den Juden. Heute sind es vielleicht nicht die großen Weisheiten oder das neueste Spektakel, auf das wir warten. Aber auch heute ist diese vermeintliche Weisheit das, was den Menschen den Blick versperrt. Ja, die einen glauben vielleicht an die Wissenschaft, sehen all ihre Ergebnisse als autoritativ an. Ja, wie könnte man da an so ein primitives Weltbild glauben, wie es die Bibel lehrt? Der andere ist vielleicht auf seinen Reichtum, auf seine Karriere fokussiert, sodass Gott eben keinen Platz hat. Ich brauche Gott nicht, mir geht's ja gut. Ein dritter ist vielleicht auf seine Gefühle konzentriert. Ja, ich mache einfach das, was mich glücklich macht, das, womit mir es gut geht. Ich brauche gar keinen Gott, der mir irgendwelche Vorschriften macht. Ja, auch heute ist unsere Gesellschaft nicht anders als die Griechen und die Juden damals. Die Torheit ist die gleiche, sie drückt sich nur anders aus. Aber auch wir, die wir zur Gemeinde gehören, haben immer wieder falsche Erwartungen, die wir an Gottes Botschaft herantragen. Ja, vielleicht denkst du dir auch manchmal, wenn du ehrlich bist, heute hätte ich gern einen Gottesdienst, der mich unterhält, der nicht langweilig ist. Heute würde ich gerne eine Botschaft hören, die mich nicht herausfordert, die meine Sünden nicht aufdeckt. Heute hätte ich gerne eine Botschaft, die bequem ist, die mich in meiner Komfortzone lässt, die nicht verlangt, dass ich irgendwas Anstrengendes tun muss. Wir wünschen uns viel zu oft eine Botschaft, die uns in der eigenen Komfortzone lässt, die uns in unserer eigenen menschlichen Weisheit verharren lässt. Aber genau das tut das Evangelium eben nicht. Gottes Wort ist eben nicht immer bequem. Gottes Wort zeigt dir deine Sünden auf. Es fordert dich zur Buße auf. Ob du das erwartet hast oder nicht und ob du das willst oder nicht. Gottes Wort zeigt dir die knallharte Realität auf. Genau die Realität, die du viel zu oft nicht ernst nehmen willst. Denn Gottes Wort, egal wie unglaubwürdig und unscheinbar es aussehen mag, ist nichts als die Wahrheit. Ja, das Wort vom Kreuz sieht vielleicht auf den ersten Blick aus, als wäre es ein Verlust. Ja, der Sohn Gottes stirbt. Der Messias, der auf die Welt kam, um zu retten, braucht selbst Hilfe. Aber nein, er braucht eben keine Hilfe, weil dieses Kreuz sein Triumph ist. Er braucht keine Hilfe, weil Gott selbst am Kreuz den Tod besiegt hat, weil Jesus auferstand. Als die Griechen dieses meterhohe Pferd vor die Stadtmauer von Troja brachten, haben sie sich versteckt. Ja, alles sollte so aussehen, als ob sie nach 10 Jahren der Belagerung aufgegeben hätten. Alles sollte nach einer Niederlage für die Griechen aussehen. Aber dem war eben nicht so. Der Plan ging auf. Die Männer im trojanischen Pferd öffneten den Griechen in der Nacht die Tore und die Griechen nahmen Troja ein. Und genau so ist es auch mit dem Kreuz. Auf den ersten Blick sieht es vielleicht nach Kapitulation aus. Jesus hängt dort am Kreuz, Ende der Geschichte. Aber es ist nicht das Ende, weil das Wort vom Kreuz, ja der Triumph vom Kreuz, die volle, ja die wahre Weisheit Gottes zeigt. Und deshalb muss für uns heute das gelten, was Paulus hier im 1. Korintherbrief in Vers 23 sagt. Wir verkündigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Ja, für unsere nichtchristlichen Mitmenschen ist das Evangelium keine gute Nachricht. In ihren Ohren klingt es in erster Linie dumm. Es klingt unattraktiv. Es klingt langweilig. Der Tod am Kreuz wirkt wie eine Niederlage. Aber dieses Urteil ist eben falsch. Was in ihren Augen dumm, unattraktiv, lächerlich und langweilig wirkt, ist in Wirklichkeit stark und mächtig. Ja, Gott hat gesiegt und er ist stärker als alles. Deshalb können wir mit Vers 18 bekennen, uns aber, die wir gerettet werden, es ist eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz ist ein kraftvoller Triumph. Ja, ein Triumph, der Gottes Kraft zeigt, der seine Weisheit deutlich macht. Gleichzeitig ist es nicht nur so, dass der Inhalt unserer Botschaft Anstoß erregen kann und wird, sondern dass auch die Art und Weise der Verkündigung Anstoß erregt. Ja, gerade im Kontrast zu dieser hochkomplexen Logik der Griechen und dem unscheinbar großen Spektakel der Juden ist die Verkündigung durch Worte nichts. Ja, Vers 21 benennt es die Torheit der Verkündigung. Damit ist nicht gemeint, dass es aus Gottes Perspektive eine Torheit oder dumm ist. Nein, damit ist gemeint, dass es aus menschlicher Perspektive unglaublich dumm wirkt. Gott wählt ein einfaches, ein unscheinbares Mittel, das seine Weisheit offenbar machen soll. Ein Mittel, das auch in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung verliert, immer weniger wertgeschätzt wird. In unserer Gesellschaft sind Bilder und Videos immer wichtiger. Und in so einer Gesellschaft verliert das Wort, die Verkündigung, an Bedeutung. Ja, heute ist es für viele Menschen eine Herausforderung, ein Video anzuschauen, das länger als 10 Minuten geht. Weil wir immer was wollen, was noch cooler, noch neuer, noch außergewöhnlicher ist. Da kann eine Predigt von 40 Minuten einfach nicht mithalten. Wer heutzutage viele Menschen erreichen will, der baut nicht auf 40 Minuten Predigten, sondern auf kurze, coole YouTube-Videos. Wer eine große Zuhörerschaft will, der bespielt nicht die Kirchen am Sonntagmorgen. Und leider versuchen wir Christen, unsere Gottesdienste immer wieder an diesen Trend anzupassen. Ja, uns treibt dabei die Überlegung, wie erreiche ich denn durch den Gottesdienst noch mehr Menschen? Ja, wir richten alles nach Akzeptanz von außen aus. Wir verändern unsere Gottesdienstabläufe, wir kürzen die Predigt ein, wir fügen vielleicht an die gleiche Stelle einen spannenderen Teil. Ich habe mal von einem Christen gehört, der in seinem Zeugnis erzählt hat, wie er zum ersten Mal einen Gottesdienst besucht hat. Und er war dann eben als Nichtchrist dort, als er eingeladen wurde, ist einfach mal mitgegangen zum Gottesdienst und wurde danach gefragt, wie es ihm gefallen hat. Sein Fazit war, nettes Konzert, die Musikrichtung ist aber nicht ganz meine. Was ein trauriges Zeugnis. Ja, der Gottesdienst ist doch nicht dazu da, unseren kulturellen Ansprüchen zu genügen. Der Gottesdienst ist kein Konzert am Sonntagmorgen, in das ich mich reinsetze, um mich berieseln zu lassen. Es ist die Anbetung des einzig wahren Gottes. Es ist sein Mittel, um uns zuzurüsten, um seine Gemeinde zu bauen. Ja, unser Singen, unser Beten, die Predigt, die sind nicht dazu da, unsere scheinbare Weisheit zu präsentieren. Der Gottesdienst ist nicht dazu da, unterhaltsam zu sein. Damit meine ich nicht, dass die Predigt unbedingt langweilig sein muss. Ja, wir sollten uns nicht bemühen, extra langweilig zu sein. Eine Predigt darf spannend und mitreißend sein, so dass sie einen trifft, so dass man gut zuhören kann. Aber selbst ein spannender, langer Vortrag ist nicht das Mittel, das die Leute interessant und besonders attraktiv finden. Das Wort Gottes ist ein unscheinbares Mittel und es ist trotzdem so kraftvoll. Auch dann oder gerade dann, wenn es langweilig wirkt. Denn Gott ist es, der den Glauben in den Menschen wirken muss. Und er ist es auch, der sein Mittel dafür bestimmt. Und das Mittel, das er sich ausgewählt hat, das ist eben das Wort. Obwohl es die Menschen oft nicht beeindruckt. Es ist das Mittel, das Gott sich ausgewählt hat, um dein Herz zu verändern. Es ist das Mittel, durch das sein Geist wirkt. Ja, wenn wir bekennen, dass Gott den Glauben wirken muss, dann müssen wir auch bekennen, dass er sich sein Mittel dafür aussucht und dass nicht wir die sind, die das Mittel bestimmen können. Siehst du, was passiert, wenn du deine Weisheit hochhältst und wenn du auf deine Wünsche hoffst? Siehst du, was passiert, wenn du taub wirst für sein Wort, wenn du sein Wort ignorierst? Ja, Gott hat sein Wort nicht als Mittel erwählt, dass du gelangweilt wirst. Er hat es auch nicht gewählt, weil er sich nicht hätte anders offenbaren können. Er hat es erwählt, dass deine vermeintliche Weisheit durch das Unscheinbare zerstört wird. Dass dein Herz aufgebrochen wird durch sein Wort. Oder um es anders zu sagen, damit sein Geist in dir wirkt, damit du an ihn glaubst. Das ist der zweite Punkt. Gott baut seine Gemeinde mit unscheinbaren Mitteln, damit du glaubst. Ja, Gott benutzt unscheinbare Mittel. Das macht der 1. Korintherbrief hier wirklich klar. Das Argument, das war auch ziemlich deutlich. Der Inhalt der Botschaft, das ist überhaupt nicht das, was die Menschen hören und sehen wollen. Und die Art und Weise der Verkündigung ist noch viel weniger attraktiv als der Inhalt. Aber der Höhepunkt der Argumentation kommt hier in Vers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Der beste Beweis, dass Gott unbedeutende, unterschätzte und lächerliche Mittel benutzt, um seine Gemeinde zu bauen, das bist du. Jeder Korinther, dem das Argument bis hierhin nicht klar wurde, der wacht spätestens jetzt auf. Ja, ihnen wird hier vor Augen gemalt, wer sie sind. Sie sind nicht weise, sie sind nicht mächtig, sie sind nicht vornehm, Vers 26. Sie sind schwach, Vers 27, und sie sind unedel und verachtet, Vers 28. Ja, all das, was vor den Menschen gut ankommt, das gilt für die Gemeinde und ihre Mitglieder nicht. Und das ist nicht nur in Korinth so. Das ist in der gesamten Geschichte mit Gottes Volk so. Gott erwählt oft das vermeintlich Schwache. Er schreibt seine Geschichte mit denen, von denen es niemand erwarten würde. Ja, gerade beim Blick ins Alte Testament sehen wir das. Gott erwählt Jakob, nicht Esau, obwohl Esau älter und stärker ist. Gott wählt den jüngsten Sohn von Isai, David, macht ihn zum König, obwohl David nichts Besonderes geleistet hat, obwohl er ein kleiner Hirte ist, der jung ist, der keine Erfahrung hat. Oder denken wir an die Geschichte im Richterbuch, als Gott seine Armee komplett ausdünnt. Er lässt 300 Mann übrig, alle anderen schickt er nach Hause. Aus menschlicher Sicht eine Riesendummheit. Aber in Gottes souveränem Plan genau das Richtige. Diese 300 Mann haben die Feinde Israels in die Flucht geschlagen und das ohne ihre Waffen anfassen zu müssen. Gott erwählt sich in seiner Souveränität oft Menschen, die schwach, die verachtet, die alles andere als weise erscheinen. Wenn du dir jetzt denkst, ja, das stimmt. Im Alten Testament, und auch hier in Korinth, das sind nicht viele Starke, nicht viele Weise. Dann sei dir gesagt, dass das heute nicht anders ist. Auch die Gemeinde heute ist nach weltlichen Maßstäben nichts Besonderes. Ja, die Welt belächelt uns Christen. Unser Glaube ist lächerlich und altmodisch und naiv. Und auch wir sind nichts Besonderes. Der erste Korintherbrief sagt auch uns diese Wahrheit direkt ins Gesicht. Ihr seid eine Truppe unbedeutender Menschen. Und ja, wir sind lächerlich und unscheinbar. Und die Gemeinschaft, die wir bilden, ist genauso lächerlich und unscheinbar. Und noch dazu absolut gegenkulturell. Ja, nicht nur anders als die Kultur, sondern genau das Gegenteil. Es geht in unserer Gemeinde nicht wie in der Kultur um Geld oder um den sozialen Status, nicht um unsere Bildung. Es geht nicht darum, dass du deine Identität mit irgendwelchen menschlichen Attributen aufbessern kannst. Es geht nur darum, dass deine Identität in Christus ist. Nach außen wirkt das schwach. Das sehen wir an der Reaktion unserer Kultur auf uns Christen. Hier trifft sich nicht das Nonplusultra der Gesellschaft. Aber nach außen wird der Schein deutlich, der die wahre Kraft verdeckt. Ja, gerade in Vers 26 und 27 sehen wir das. Es sind eben die Weisen nach dem Fleisch. Es ist das Törichte nach der Welt. Ja, diese Formulierung zeigen uns, dass Gottes Mittel scheinbar schwach, menschlich gesprochen schwach sind. Aber in Gottes Augen sind sie eben nicht schwach, denn es sind die Mittel, durch die Gott in uns wirkt. Gott wirkt mit seinen Mitteln in schwachen Gefäßen, damit wir ewiges Leben haben. Hier kommt die Stärke zum Vorschein, die Gott uns gibt. Ja, Gott hat uns erwählt, damit wir seine Kinder werden und dass wir zu ihm gehören. Damit seine Stärke in dir sichtbar wird. Wir haben durch das Wort vom Kreuz, das wir in der Verkündigung gehört haben, verstanden, was wirklich zählt. Ja, wir waren auch mal verblendet. Wir waren mal wie die Welt, wie diejenigen, die nach der Weisheit und nach dem Spektakel gesucht haben. Auch wir haben Gott nicht gewollt, aber er hat uns eben gewollt. Er hat unsere Herzen verändert. Er hat uns empfänglich gemacht für seine Botschaft. Er hat uns seine Stärke und Macht, seine Schönheit und Liebe vor Augen gemalt, damit wir glauben. Ja, Gott baut seine Gemeinde nicht, um sich selbst glücklich zu machen. Gott baut seine Gemeinde nicht, weil ihm ohne die Gemeinde was fehlen würde. Er baut die Gemeinde für sein Volk, für dich, damit du gerettet wirst. Er benutzt die Mittel, die Kraft haben, diese Veränderung zu bringen, die du so nötig hast. Und er benutzt dich als Werkzeug in seiner Hand, um seine Gemeinde weiterzubauen. Ja, du bist als Christ nicht dazu berufen, da zu sitzen und Däumchen zu drehen, sondern du bist berufen und gerettet, um in der Gemeinde als Mittel Gottes zu wirken. Damit seine Kraft in deiner Schwachheit mächtig wird. Und auch wenn wir wenige sind, auch wenn die Welt uns immer wieder belächelt, auch wenn sie wenig von unserer Botschaft hören will, auch dann gilt, dass Gottes Kraft in dir wirkt, weil du sein Mittel bist. Vielleicht hast du dich jetzt gefragt, warum es denn so ist, dass Gott das scheinbar Schwache erwählt. Ja, warum sucht er sich nicht einfach gleich die Starken aus? Und es stimmt, das Starke, das braucht Gott zwar nicht, aber Es wäre auch nicht schlecht. Aber Gott gibt uns den Grund, warum er das Schwache erwählt, hier in Vers 27 und 28. Nämlich um die Weisen zu Schanden zu machen. Um das Starke zu Schanden zu machen, damit er zunichte mache, was etwas ist. Gott will das scheinbar Weise und das scheinbar Starke zerstören. Was bedeutet das? Gott will diejenigen demütigen, die sich gegen ihn stellen, die ihn nicht anerkennen, die nicht aus seiner Kraft leben. Er benutzt seine Kraft in seinen schwachen Mitteln und zeigt damit, dass er der Starke ist. Es sind nicht seine Mittel, die stark sind. Es sind nicht wir Christen, die den Unterschied machen. Es ist eben Gottes Kraft. Ja, als Michael Schumacher seinen ersten Formel-1-Titel gewonnen hat, dann lag das nicht daran, dass er das beste Auto hatte. Ja, er gewann, weil seine fahrerische Leistung so gut war. Ja, wer mit Abstand im besten Formel-1-Auto sitzt und dann gewinnt, der hat nicht wirklich was Besonderes geleistet. Sein Mittel war ja den der anderen deutlich überlegen. Aber wenn man mit dem schlechtesten Mittel das Großartige erreicht, dann demütigt man alle anderen. Und genauso ist es hier. Gott macht die anderen zunichte, weil die unterschätzten Mittel seine Kraft zeigen. Aber er demütigt nicht nur seine Feinde, sondern er demütigt auch uns. Auch wir verstehen Gottes Kraft dadurch. Auch wir erkennen, es sind nicht wir, die große Dinge leisten. Es ist nicht uns, denen der Ruhm gebührt, sondern es geht darum, dass seine Ehre groß wird. Das ist der dritte Punkt. Ja, Vers 29 macht eine Aussage, die wir wahrscheinlich immer wieder bekennen, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Ja, wie oft stellen wir uns in unseren Gebeten unter Gott? Wie oft bekennen wir, dass alles zu seiner Ehre geschehen soll? Wie oft zeigen wir uns demütig? Das Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, dass das gut ist. Und es ist auch nicht unser Problem, dass wir das nicht wollen. Das ist unser Wunsch. Und dieser Wunsch kommt auch von Herzen. Unser Problem ist aber, dass wir in der Praxis diesem Wunsch, den wir eigentlich haben, nicht nachkommen. Wir wissen zwar, dass wir uns nicht rühmen können und wir wollen uns auch gar nicht rühmen, aber wir tun es trotzdem. Wir tun es trotzdem und oft tun wir es, ohne es zu bemerken. Und gerade in Bezug auf die Gemeinde sind dabei zwei Dinge besonders gefährlich. Ja, zum einen ist da die Gefahr, dass wir unsere eigene Ehre suchen. Und zum anderen besteht die Gefahr, dass wir anderen Menschen gefallen wollen. Beide Gefahren sind sehr ähnlich und beide Gefahren führen zu ähnlichem Verhalten. Und beide Verhaltensmuster nehmen Gott die Ehre, weil beide ihre Zielsetzung weg von Gott und hin zum Menschen lenken. Ja, wenn wir unsere Ehre suchen, dann stellen wir uns in den Mittelpunkt. Dann dreht sich alles um uns, um unser Können, um unser Tun. Das Problem betrifft vor allem die Menschen, die in ihrem Dienst im Mittelpunkt stehen. Ja, die Predigten halten, die Bibelstunden halten, die Lieder im Gottesdienst begleiten. Und da kommt schnell der Gedanke auf, ja, das habe ich heute schon echt gut gemacht. Die Musik heute, das hat echt gut geklappt. Die Predigt ist mir gut gelungen. Und schnell wird dadurch unser Dienst, den wir ja eigentlich durch die Kraft Gottes tun, zu der Wurzel unseres Stolzes. Wir vergessen die Kraftquelle für unseren Dienst. Wir vergessen dem wirklich alle Ehre gehört. Aber es gilt eben nicht nur für Menschen, die Predigten halten und im Mittelpunkt stehen. Es gilt für alle Christen, die in der Gemeinde mitarbeiten. Eben weil wir alle schnell stolz werden. Und vielleicht kommt auch bei dir manchmal der Gedanke hoch, ja, wenn die Gemeinde mich nicht hätte, dann. Wenn ich mich nicht um dieses oder jenes kümmern würde, ja, dann würde es niemand tun, dann könnte die Gemeinde wirklich einpacken. Wir alle stehen in der Gefahr, uns selbst den Ruhm zu sprechen, der uns nicht zusteht. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, Gott zu entehren, indem uns das Urteil von anderen Menschen wichtiger ist als das Urteil von Gott. Ja, das zeigt sich daran, dass wir vielleicht darauf achten, wie viele Nichtchristen zu unserem Gottesdienst kommen. Wir sind als Gemeinde dann nicht darauf fokussiert, was Gott will, sondern was den Menschen gefällt. Wir wollen ihnen mehr gefallen als Gott. Das zeigt sich auch in unseren Herzen, wenn wir dazu geneigt sind, unsere Worte so zu wählen, dass sie den Menschen besonders gut gefallen, so dass wir manche Themen vielleicht auslassen, dass wir sie weniger anstoßend machen. Ja, egal welchen Dienst wir in der Gemeinde übernehmen, ob wir im Mittelpunkt stehen, wo uns jeder sehen kann, oder ob wir am Rand mitarbeiten, wo wir nicht so gesehen werden. Ja, egal welchen Dienst wir tun, wir alle stehen in der Gefahr. Wir alle sind potenzielle Diebe der Ehre Gottes. Und dabei ist unser Verhalten doch so absurd. In der Schriftlesung haben wir gerade gelesen, soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden? Genau das tun wir, wenn wir den Ruhm für uns behalten. Den Ruhm, der eigentlich Gott zusteht. Weil Gott der Starke ist und nicht du. Ja, wir alle richten unser Herz im Dienst viel zu schnell auf die falschen Dinge und tun den Dienst aus den falschen Gründen. Das Mittel der Verkündigung, das Mittel, das so unscheinbar aussieht, von dem wir auf den ersten Blick nichts erwarten würden, dieses Mittel hilft uns dabei, indem es uns bewahrt. Denn die einfache, schlichte Predigt von Gottes Wort bewahrt uns davor, Gottes Ehre zu rauben, weil sie deine Schwachheit zeigt. Der schlichte Dienst in der Gemeinde, der auf nichts Besonderes aufbaut und auch nichts Besonderes ist, der keine gewöhnlichen Dinge braucht, der gibt Gott die Ehre und nicht dir selbst. Weil unsere Mittel, die Gott uns gegeben hat, unter den Menschen nicht akzeptiert sind, weil sie vor der Welt nichts gelten, genau deshalb sind sie so wunderbar. Sie offenbaren die Weisheit Gottes, sie offenbaren seine starke Hand, die dich rettet, die in dir wirkt und die viel mächtiger ist als das Mittel selbst. Es ist genau das Gegenteil von dem, was hier im Abschnitt immer wieder zu den Menschen gesagt wird. Ja, diese Menschen erscheinen stark und sind es nicht. Gottes Werkzeuge erscheinen schwach, sind aber stark. Gottes Mittel sind so unscheinbar, weil sie deine Schwäche kennen, weil Gott ganz genau weiß, wie versucht wir alle immer wieder sind, unsere eigene Ehre zu suchen, gerade im Dienst für die Gemeinde. Und er weiß um diese Versuchung, er weiß um deinen Wunsch immer wieder als stark oder weise zu gelten. Und weil er deine Schwachheit und weil er deine Versuchung kennt, hat er dir das Wort vom Kreuz gegeben. Ja, wir alle bekennen, dass Jesus Christus das Zentrum unseres Glaubens ist. Dass es nichts Wichtigeres gibt als seinen Tod am Kreuz und seinen Sieg über den Tod. Dieses Wort vom Kreuz, das hat die Kraft, dich zu retten. Das hat dich gerettet. Und das zeigt dir immer wieder die Größe und Herrlichkeit Gottes. Dieses Wort vom Kreuz ist die Stärke Gottes, auch wenn es scheinbar schwach ist. Und deswegen muss sich um dieses Kreuz alles drehen. Denn dort hat der starke Sohn Gottes sich selbst zur Schwachheit gemacht, um dich zu retten. Wie könnte bei einer solchen Botschaft das Mittel oder die Menschen, die verkündigen, stark sein? Ja, du glaubst an eine Botschaft, die ihren Höhepunkt in der Schwäche Jesu hat und die schwache Sünder rettet. Du glaubst an eine Botschaft, die Gott alle Ehre gibt und die ihn verherrlicht. Und deswegen zeigt dir diese Botschaft, welche Weisheit und welche Stärke wirklich zählen. Und sie sichert dir zu. An diese Weisheit darfst du durch den Glauben an Jesus Anteil haben, weil du zu seiner Gemeinde gehörst. Amen.